Herzlich willkommen beim Business Talk am Kodamm. Heute sprechen wir mit Ulvi Aydin über Krisenzeiten als Bewährungsprobe für das Management und darüber, was gute Führung in schwierigen Phasen wirklich ausmacht. Ulvi, schön, dich wiederzusehen. Wie geht's dir denn?
Sehr, sehr gut. Vielen Dank, liebe Claudia. Ich bin immer gerne in Berlin und immer gerne bei euch hier.
Großartig. Wir freuen uns auch sehr, dich wiederzusehen. Und wir hatten ja schon das Vergnügen, ein Interview zu führen gemeinsam. Und wenn ich da mal so einen kurzen Recap machen darf, du hast uns damals erzählt, dass ein Unternehmen drei Phasen kennt. Und zwar Restrukturierung, Konsolidierung und Wachstum. Und heute hast du uns auch ein wichtiges Thema mitgebracht, und zwar Krisen. Deswegen die erste Frage, woran erkennt denn eigentlich eine Managerin, ein Manager, dass das Unternehmen in einer Krise steckt oder auf dem Weg dorthin ist?
Im Grunde genommen relativ einfach. Die KPIs sagen es dir, also die Key Performance Indicators, die Leistungskennziffern. Es gibt im Wesentlichen fünf wichtige KPIs, die sich jedes Unternehmen immer anschauen sollte. Das kommt manchmal von Branche zu Branche drauf an. Die mögen leicht unterschiedlich sein, sind sie allerdings nicht. Umsatz zum Beispiel. Also Umsatz ist ja nicht nur eine Größenordnung in der Betriebswirtschaft, sondern sie zeigt auch, wollen genügend Menschen mein Produkt kaufen? Also gibt es Bedarf danach? Fragen die danach so, dass ich es ihnen liefere und eine Rechnung dazu schreibe? Und die Summe der Rechnungen ist der Umsatz. Oder als zweites ist, bleibt genug dabei übrig? Jetzt kann ich den Deckungsbeitrag 1 oder 2, DB3 nehmen oder den EBIT nehmen und sage, bleibt unter dem Strich genug übrig, verdiene ich Geld. Oder eine dritte ist, habe ich genug Geld, also habe ich einen positiven Cashflow. Um mal bei den drei wichtigsten Sachen zu bleiben, aber ich will die zwei relevant noch hinterher schieben. Habe ich einen relevanten Marktanteil in meinem Markt? Bin ich Nummer 1, bin ich Nummer 2 oder bin ich Nummer 89? Also irrelevant. Und gewinne ich neue Kunden? Weil mein Geschäft kann ich ja nur entwickeln, wenn ich auch neuen Kunden bestehende Produkte verkaufe. Also die KPIs sagen dir genau als Managerin, als Manager, bist du gesund unterwegs oder kränkelst du schon oder bist du schon ein Fall für die Intensivstation?
Okay, klare Worte. Als Managementberater und auch Interimsmanager hast du viele Unternehmen in Krisensituationen erlebt und natürlich auch begleitet. Was unterscheidet denn ein gutes Krisenmanagement von einem bloßen Krisen, nennen wir es mal Reaktionismus?
Ja, also im Grunde genommen steckt das schon in den Worten drin. Gutes Krisenmanagement ist, Sachen sofort anzugehen. Also die meisten Unternehmen, im Grunde genommen faktisch alle Unternehmen, ich habe jetzt fast 30 Mandate in 15 verschiedenen Industrien gehabt. Und du erkennst immer wieder, die Unternehmen haben kein Erkenntnisproblem. Sie haben ein Handlungsproblem. Also nicht das Verstehen, was ist, ist das Dilemma, sondern das Tun ist das Dilemma. Und ich will das noch in eine zweite Allegorie hineinpacken. Management ist die Fähigkeit, mit 80% Information eine 100% Entscheidung zu treffen. Und gute Krisenmanager fangen schon mal an, Sachen zu tun, Sachen zu machen, weil das sind ja häufig 50 Sachen zu machen. Sie haben eine gute Priorität. Sie sagen, das ist das erste, zweite, dritte, was ich machen muss. Schlechte Manager versuchen, 105% Information zu haben, um vielleicht eine 80% Entscheidung zu treffen. Also gutes Krisenmanagement, schlechtes Krisenmanagement. Der Unterschied ist ganz schnell zu erkennen. Diskutieren, 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 noch mehr Erkenntnisse, noch mehr Erkenntnisse, noch mehr Erkenntnisse, aber die Handlung fehlt. Gute Krisenmanager haben Erkenntnisse, sagen, okay, kapiert, das machen wir jetzt.
Lass uns ruhig mal beim Fokus Mensch bleiben, gerade in dieser volatilen Welt, in der wir uns gerade bewegen. Welche Fähigkeiten müssen denn Führungskräfte unbedingt heute mitbringen, um ihr Unternehmen sicher auch durch diese turbulenten Zeiten zu führen, in denen wir uns bewegen?
Also erstens mal müssen die Unternehmer, die da unterwegs sind, Unternehmer sein. Also das ist so ein bisschen wie das Verhältnis von Unternehmer im Unternehmen und angestellte Mitarbeiter. Keiner braucht Angestellte, die nur ihren Job machen wegen der Kohle. Immer braucht es Menschen, die als Unternehmer sich verstehen, auch wenn sie einen Angestelltenvertrag haben, ein Angestelltenverhältnis haben. Das heißt, sie müssen dieses unternehmerische Gen in sich haben. Das müssen Leute sein, die sagen, ich liebe das, so unternehmerisch tätig zu sein. Zweite Fähigkeit ist, sie müssen auch KPI-getrieben sein. Also du kannst nicht abnehmen, wenn du nicht auf die Waage schaust. Du kannst nicht abnehmen, wenn du deine Kalorien nicht zählst. Du kannst kein 100 Meter in Exzellenz laufen, wenn du keine Stoppuhr hast. Das heißt, du musst wissen, laufe ich die 100 Meter jetzt in 10 Sekunden, was natürlich genial wäre, oder laufe ich sie in einer Minute? Das heißt also, du musst die Messbarkeit von Dingen immer lieben. So machen das ja auch Ärzte, die machen ein großes Blutbild und dann schauen sie sich an und zeigen dir, wo deine Blutwerte in den verschiedenen Fraktionen stehen. Das Dritte und das Wichtigste, was ich sagen will, ist, du musst Probleme lieben. Wenn du keine Probleme liebst, sondern eher ein Problemflüchtling bist, dann rennst du weg von den Problemen. Ich nenne das immer so, ein guter Interim-Manager, wie ich es bin, ich halte mich für einen guten Interim-Manager, ist wie ein Feuerwehrmann und Polizist, der rennt immer zum Feuer, nie weg vom Feuer. Und du erkennst gute und schlechte Manager daran, ob sie zum Feuer hinrennen oder vom Feuer wegrennen. Das erkennst du zum Beispiel auf den Messen. Gute Manager ihres Unternehmens gehen immer zu den problematischsten Kunden hin. Sagen, gib mir den problematischsten Kunden, das mache ich jetzt selber, das will ich jetzt verstehen, während Feiglinge da nicht hingehen.
Lass uns gerne noch ein bisschen bei der Krise bleiben. Wie lassen sich denn in solchen Situationen auf der einen Seite schnelle Entscheidungen treffen, was auch wahrscheinlich ab und zu notwendig ist, aber auch mit einer langfristigen Verantwortung in den Einklang zu bringen, um durch diese Krise natürlich, also nicht nur schnell das Feuer zu löschen, um da so in deiner Sprache zu bleiben, sondern auch langfristig dafür zu sorgen, dass man ordentlich aus der Krise wieder rauskommt?
Du musst die Krise immer portionieren. Das macht man auch beim Militär so. Du hast kurzfristige, mittelfristige und langfristige Gains, die du hast. Kurzfristig bedeutet sofort, ohne großartig drüber nachzudenken, du musst jetzt dieses Feuer löschen. Dann hast du mittelfristige Sachen, da musst du sagen, okay, wenn ich das Feuer gelöscht habe, dann nehme ich etwas Mittelfristiges. Das kann zum Beispiel der Marktanteil sein oder das kann die Wettbewerbssituation sein. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Unternehmen sich den Wettbewerb anschauen, weil der Wettbewerb ist ja auch nicht doof. Die warten ja auch nicht darauf, dass sich der Markt irgendwie entwickelt. Sie versuchen ja, Marktanteile von einem Unternehmen wegzunehmen. Und dann gibt es die langfristigen Sachen, wo du sagst, muss ich jetzt nicht sofort machen, ist auch nicht morgen oder übermorgen fällig, aber Ende dieses Jahres vor Weihnachten sollte ich dieses Thema angegangen sein und sollte eine Lösung dafür präsentieren. Also lösungsorientiert rangehen, kurz- und mittel- und langfristig. Wenn du ein Problem in bestimmte kleinere Bestandteile portionierst, dann verliert es auch seinen Schrecken, dann fängst du damit schon mal an. Und die Mannschaft folgt dir. Du sagst, das haben wir als Erstes zu tun, das machen wir als Zweites und das machen wir als Drittes. Das nennt man dann im Übrigen auch eine Strategie. Weil eine Strategie hat ja immer ein bisschen was Langfristiges, aber sie wird aufgeteilt in kurze, mittel- und langfristige To-Dos.
Und um die Strategie natürlich zu kommunizieren, bedeutet es, dass ich eine gute Kommunikation haben muss. Und zwar im Intern, aber auch im Außen für ein erfolgreiches Krisenmanagement. Welche Rolle spielt die Kommunikation? Wie schaffe ich es, gute Kommunikation in meinem Unternehmen mit allen Beteiligten zu perfektionieren, gut umzusetzen?
Gute Kommunikation ist immer ehrliche Kommunikation. Also einer der Icon-Werte, die auch auf meiner Webseite stehen, ist Lüge nie. Sag immer die Wahrheit. Bleib immer bei der Wahrheit. Nicht zu lügen hat im Übrigen einen riesengroßen Vorteil. Du musst dir nie merken, wem du was gesagt hast, weil du bist ja konsistent in dem, was du sagst. Die zweite Geschichte ist, du musst immer die Wahrheit aussprechen, egal wie unangenehm sie ist. Egal, ob du Marktanteile verloren hast oder ob du ein Projekt möglicherweise scheitert, weil du es falsch eingeschätzt hast. Und das musst du ehrlich tun gegenüber allen Stakeholdern. Wer sind die Stakeholder? Die Stakeholder sind die Mitarbeiter, sind die Gesellschafter, vielleicht vertreten durch den Aufsichtsrat, sind die Kunden und sind die Lieferanten. Die spielen auch eine ganz große Rolle dabei. Und wenn du den Lieferanten gegenüber, um dort wieder anzufangen, den Lieferanten gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber, den Gesellschaftern gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber offen kommunizierst, dann hast du ein Etikett auf der Stirn. Was steht auf dem Etikett drauf? Ehrlich. Dem kann man vertrauen. Der sagt immer die Wahrheit. Der erzählt kein Shishi, der erzählt kein Blabla, der erzählt kein Bullshit.
Und wie du berätst, viele Unternehmen, teilweise auch auf Top-Level. Welche Fehler erlebst du denn am häufigsten, weil du blickst ja auch auf eine unglaublich lange Karriere zurück, wenn Organisationen in die Krise geraten? Ist das dann so ein kopfloses Umherrennen, Ignorieren? Was sind so die häufigsten Fehler?
Also es gibt so zwei Dinge, die sich herauskristallisieren. Das eine ist, nicht zügig und beherzt genug zu handeln. Das heißt, ein Manager macht Sachen. Es gibt auch diesen alten Spruch, there are three kinds of people, those who make things happen, those who watch things happen and those who wonder what happens. Und du musst dich entscheiden, was bist du? Do you make things happen? Do you watch things happen? Or do you wonder what happens? Und gute Manager sind die, die Sachen machen, durchaus mit einer Fehlerquote von 10, 20, 30%. wenn sie mehr richtig machen als falsch, ist alles gut. Die zweite Komponente ist die Qualität Mensch. Du hast natürlich Feiglinge, die nicht zum Manager taugen, aber Manager sind. Und die musst du einfach aussortieren. Das ist das, was ich mal allen Gesellschaftern und allen Aufsichtsräten sage oder den Restrukturierungsabteilungen der Banken. Wenn die mich dann holen, dann sage ich, Leute, ich kann euch helfen, aber mit dem wird das nicht gehen. Macht's, wenn ihr wollt, weiter. Ihr versucht das schon seit 5 Jahren. Ihr seid jetzt in die Deep Shit-Situation gekommen, in der Konstellation. Das hat ja immer einen Verantwortlichen. Und das sind die zwei Sachen. Aber noch einmal, you make things happen, you watch things happen, you wonder what happened. Und du musst dich entscheiden, welche Rolle du annehmen willst.
Vielleicht so als letzte Takeaway-Message. Gibt es denn sowas wie ein Patentrezept, um die schlimmsten Fehler zu verhindern? Oder ist es vielschichtiger?
Ich würde gerne eine ganz simple Antwort geben. Die gibt es in der Regel nicht. Aber es gibt eine simplifizierende Antwort. Und das ist, du musst einfach Sachen anfangen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Discipline beats Talent. Du musst diszipliniert jeden Morgen aufstehen und fleißig ins Unternehmen gehen, den Kunden zu hören, den Mitarbeitern zu hören, den Lieferanten zu hören, den wichtigsten Kunden zu hören. Da hast du im Wesentlichen die gesamte Wahrheit. Und wenn du das hast, dann hast du auch kein Erkenntnisproblem. Und wenn du das tust, was du tun willst, Top 3 Sachen, dann hast du auch kein Handlungsproblem. Das ist das, was in allen Unternehmen, in allen Branchen gilt.
Ulvi, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke für deine Zeit und danke für das Interview.
Vielen Dank dir.